Himmel auf Erden. Himmel auf Erden. Was kommt euch bei diesem Begriff in den Kopf? An was denkt ihr? Welche Bilder seht ihr? Himmel auf Erden. Manche von euch hatten ja eine Urlaubszeit und haben fleißig in den WhatsApp-Status auch die Bilder ihres Urlaubsortes gepostet. Und da war schon das eine oder andere Bild dabei, wo man gedacht hat, okay, bei dem sieht es schon sehr paradiesähnlich aus. Also ein schöner Urlaubsort, glasklares Wasser, Palmen, Himmel auf Erden. Habt ihr vielleicht daran gedacht, an einen schönen Urlaubsort? Himmel auf Erden, ja, vielleicht auch die Situation, als Deutschland gegen Frankreich gewonnen hat. 2-1. Wer hätte das noch geglaubt? Unfassbar. Himmel auf Erden. Deutschland hat gewonnen. Die Weltmeisterschaft, eine Situation, wo man unglaubliche Freude empfindet. Deutschland ist ja Weltmeister im Basketball. Für wen war das der Himmel auf Erden? Haben wir hier einen Basketball-Fan? Keinen einzigen, also habe ich schon mit gerechnet. Was waren in eurem Leben Situationen, Momente, wo ihr gesagt habt, ja, so fühlt sich der Himmel auf Erden an? Die Hochzeit, die Geburt eines Kindes oder man hat genau den Job bekommen, den man sich gewünscht hat. An was habt ihr gedacht? Und jetzt eine ganz ehrliche Frage, Hand aufs Herz. Wer hat bei diesem Begriff Himmel auf Erden an Gemeinde gedacht? Hände hoch. Gerd, bei dir habe ich damit gerechnet. Ich habe gedacht, du hebst vielleicht die Hand. Aber, bei Himmel auf Erden, da ist uns Gemeinde nicht in den Kopf gekommen. Warum eigentlich? Naja, klar, okay, ein Teenager oder Jugendlicher denkt sich jetzt, morgens ist 9:30 Gemeinde, ich muss so früh aufstehen, ich quäl mich hier hin. Ja, die Lieder, die sind vielleicht ein bisschen alt und ja, die Predigt ist auch ein bisschen langweilig. Ich schaffe 5 Minuten zuzuhören, dann schlafe ich ein. Wie kann man nur auf die Idee kommen, dass Gemeinde Himmel auf Erden ist? Oder heute war wieder das Schlagzeug viel zu laut und zu moderne Lieder. Da konnte ich ja gar nicht mal mitsingen. Das Gemeinde ist doch nicht Himmel auf Erden. Ja, die Predigt war heute vielleicht langweilig, hat mir nicht gefallen. Wie kommt man nur da drauf? Gemeinde, Himmel auf Erden. Oder wie ich hier behandelt werde. Das ist nicht immer so. Das Gelbe von Ei, das ist nicht immer liebevoll. Ich wurde hier schon auch kritisiert und verletzt. Kommt man da drauf? Gemeinde, Himmel auf Erden? Keiner von uns hat bei diesem Begriff an Gemeinde gedacht. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, weil genau das ist unser Job als Gemeinde, Himmel auf Erden zu sein. Das ist unser Auftrag als Christen. Himmlisch leben. Geht das? Und wenn ja, wie? Das ist das Thema der heutigen Predigt. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, wie passt denn dieses Thema himmlisch leben zu dem Bibeltext? Da geht's ja gar nicht darum. Ist das Wort ja nicht mal vorgekommen. Aber lasst uns mal nochmal gemeinsam reinschauen. Es geht schon direkt los. Bei Philipper 1, Vers 27, da heißt es, aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Lebt so, dass ihr im Einklang mit dem Evangelium von Jesus Christus lebt. Und jetzt wird's spannend. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, heißt politoiomei. Und da steckt das Wort polis drin. Also Stadt für Griechisch. Das heißt, zum Beispiel, wer eine Bibel mit dabei hat, da steht es auch erklärt, man könnte das auch so übersetzen, lebt als Bürger von Gottes Reich. Also, ein Bürger zu sein von Gottes Reich, nach diesen Maßstäben soll ich leben. Das ist das, was der Apostel Paulus die Christen hier in Philippi schreibt. Und das Interessante ist, dass man in Inschriften es vorfindet, dass es gewisse Regeln oder Vorschriften gab, wie man sich verhalten soll, wenn man zu der Stadt Philippi gehört, wenn man ein offizieller Staatsbürger war. Philippi war eine römische Kolonie und es war schon eine besondere Ehre, wenn man römischer Staatsbürger sein durfte. Und die Stadt Philippi hat dazugehört und dann hieß es, als Staatsbürger des Römischen Reiches in der Kolonie Philippi, so sollt ihr euch verhalten. Und der Apostel Paulus greift diesen Gedanken auf und sagt zu den Christen in Philippi, ihr seid Staatsbürger nicht nur in Philippi, im Römischen Reich, als Kolonie, sondern als Christen, die Jesus Christus angenommen haben, habt ihr auch eine Staatsbürgerschaft im Reich Gottes, im himmlischen Königreich Jesu Christi. Da habt ihr auch eine Staatsbürgerschaft. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, und ihr sollt euch so verhalten, wie es sich für jemanden, der im himmlischen Königreich Gottes lebt und dazugehört, es sich auch ihm nun mal gehört. Würdig des Evangeliums. Gleichzusetzen mit, leb so, wie es sich für jemanden gehört, der in Gottes Königreich lebt und als Bürger dazugehört. Jetzt kann man sich denken, oh nein, was kommt jetzt hier alles auf mich zu? Würdig des Evangeliums. Uiuiui, da wird viel verlangt. Ja, das ist schon sehr hochtrabend. Hohe Anforderungen. Ich muss mich so verhalten, als wenn ich in Gottes Königreich ein Staatsbürger bin. Was muss ich jetzt alles für Regeln einhalten und für Gebote? Und der Apostel Paulus sagt uns das ja hier, was das bedeutet. Ne? Er schreibt, ihr müsst jeden Sonntag morgens im Gottesdienst sein, ihr müsst immer bei der Bibel- und Gebetsstunde sein, ihr müsst mindestens eine Aufgabe in der Gemeinde übernehmen und da mitarbeiten. Und dann gibt's noch ein paar Sachen, die darf man halt nicht machen, das ist halt nicht so gut. Also kein Alkohol, kein Tabak, andere nicht betrügen und ein paar Sachen nicht. Und wenn du das machst, dann verhältst du dich wie ein Bürger, der zu Gottes himmlischen Königreich gehört. Hat der Apostel Paulus das geschrieben? Ja, der hat gesagt, diese Liste ist es. Und dann verhaltet ihr euch würdig des Evangeliums, wie ein Staatsbürger von Gottes Königreich. Nein, das hat der Apostel Paulus nicht geschrieben, sondern er sagt, verhaltet euch würdig des Evangeliums bedeutet, was ist das Evangelium? Was ist das Evangelium? Ja, das ist doch die gute Botschaft von Jesus Christus, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Aber wie kann denn die Botschaft von Jesus Christus Grundlage für mein Verhalten sein? Und der Apostel Paulus geht hier noch einen Schritt weiter und er sagt, das Evangelium ist nicht die Botschaft von Jesus Christus. Das Evangelium ist Jesus Christus. Es ist sein Verhalten, wie er gelebt hat und welche Lebenseinstellung und Haltung er gehabt hat. Das ist das Evangelium. Und das führt er ja dann später auch aus. Dann heißt es später, also das Evangelium ist, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist die Person Jesu Christi und was er getan hat. Und das Interessante ist, der Apostel Paulus, der führt hier keine lange Liste vor und sagt, wenn du Christ bist, wenn du zu Gottes Reich gehörst, dann hast du diese Liste einzuhalten und dann machst du es richtig, sondern er führt die Person Jesu Christi vor Augen, das, was er geleistet hat, diese Erniedrigung, diese Selbstlosigkeit und sagt, das ist der Maßstab, wie du dich zu verhalten hast als Christ, als Staatsbürger vom himmlischen Königreich. Darauf lenkt er seinen Fokus. Da geht es nicht darum, diese einzelnen Regeln und Gebote im Einzelnen einzuhalten. Und das möchte ich nochmal hier mit einem Zitat auch zum Ausdruck bringen von einem Kommentator, der das hier auch sehr schön beobachtet und auch treffend zusammenfasst. Wir könnten vielleicht mal das Zitat einblenden. Da heißt es, alle Imperative des Paulus sind unter einer einzigen Aufforderung zusammengefasst, dem Evangelium von Christus. Paulus stellt nicht eine lange Liste von Regeln auf, er stellt die Person Jesu Christi vor. Die gute Nachricht von Christus, die Darstellung der Geschichte Christi, das ist die Regel für die Gemeinschaft der Gläubigen. Die Aufforderungen beruhen auf den Andeutungen, wer Christus ist und was er bereits getan hat. Das heißt, wenn der Apostel Paulus dir sagt, du bist Christ und du sollst dich auch so verhalten, als wärst du ein Staatsbürger im himmlischen Königreich Gottes, dann ist das dein Maßstab, wo du dich dran zu halten hast, an der Person Jesu Christi, was er getan hat. Jesus Christus ist das Evangelium. Jesus Christus ist der Himmel. Der Himmel ist nicht ein Ort, wo wir hinkommen, weil wir uns dahin erarbeitet haben, sondern die Gegenwart Jesu Christi, seine Person, ist der Himmel. Deswegen hat Martin Luther auch gesagt, lieber fahre ich mit Christus in die Hölle, als ohne Christus in den Himmel. Lieber fahre ich mit Christus in die Hölle, als ohne Christus in den Himmel. Weil Luther hat verstanden, wenn ich im Himmel bin, aber ohne Christus, ist das nicht der Himmel. Und wenn ich in die Hölle fahre, aber Christus ist bei mir, ist es nicht die Hölle. Und Luther hat auch gesagt, unsere Aufgabe ist es, kleine Christusse zu werden. Wir sollen alle uns an dem orientieren, was Jesus getan hat, an dieser Selbsterniedrigung, an dieser Selbstlosigkeit, die er für uns auf sich genommen hat. Stellt euch mal eine Person vor, Person XY. Diese Person hält alle Regeln ein. Nach außen hin macht sie alles gut. Keine Fehler, keine Sünde, alles top, nach außen hin. Jetzt befrag ich 100 Leute und sag, wie erlebst du diese Person? Dann befrage ich 100 Leute und die macht nach außen alles korrekt, wo wir sagen würden, oh super. Und von den 100 Leuten würde nicht mal einer sagen, ja, den erlebe ich irgendwie liebevoll, der strahlt Gnade aus oder Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung, dann würde ich sagen, irgendwas stimmt da nicht. Wenn 100 Leute über eine Person sagen, die Staatsbürger des himmlischen Königreichs ist, keiner würde sagen, bei dem spürst du Liebe, Vergebung, Annahme, Barmherzigkeit, dann stimmt da irgendwas nicht. Und das ist auch, was der Apostel Paulus sagt. Er sagt, wenn du den Geist Christi nicht hast, bist du nicht sein. Du kannst nicht sagen, ich besitze den Geist Christi, aber null Liebe, null Barmherzigkeit, null Gnade, Vergebung, Verständnis ist bei der Person zu spüren, dann stimmt irgendwas nicht. Weil der Apostel Paulus macht hier klar, es geht um das, was Jesus gemacht hat. Er hat sich erniedrigt, als Gott Mensch geworden, noch mehr erniedrigt, kreuzigen lassen, schlimmer als ein Verbrecher. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Und der Apostel Paulus sagt jetzt, das ist das Muster, was gilt. Das ist die Regel. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir sagen, wir beten Jesus an. Ja, wir machen Lobpreisabend, wir beten Jesus an, der das für uns gemacht hat und sagen, das ist unser Gott, das ist unser Vorbild und heben die Hände und beten Jesus an. Aber wenn man dann sagt oder wenn Jesus sagt, jetzt verhalte dich auch so wie ich, weil du betest mich ja an, jetzt ist es für dich auch dran, selbstlos zu sein, dich selbst aufzuopfern für andere, die Hände schmutzig zu machen, dann sagen wir, nö, nee, das will ich nicht. Das will ich nicht so gerne. Ich sage immer, das Evangelium fängt unten bei der Spülmaschine an, bei uns in der Jugend. Das Evangelium auszuleben fängt da an. Ja, da ist jetzt nicht so die Ordnung, klar, ist halt Jugend. Und da kommt man halt dahin und was ist? Ah, die Spülmaschine ist voll und die Gruppe vor uns, die hat wieder nicht das weggeräumt. Und Mann, da muss ich mich jetzt erstmal hingehen, da muss ich erstmal beschweren. So geht das aber nicht und hin und her habt ihr einen Fehler gemacht. Ist das Evangelium von Jesus Christus? Ist das ein Verhalten, wo man dann sagt, ja, so gehört sich das für einen Staatsbürger des himmlischen Königreichs? Jemand hat einen Fehler gemacht, ich gehe hin, hau dem das um die Ohren und sag, jetzt räum das selber auf. I don't believe it, das glaube ich nicht. Sondern das Evangelium ist, okay, der andere hat den Fehler gemacht. Es ist sein Schmutz, es ist sein Dreck. Es ist auch sein Fehler. Aber ich mache das jetzt für den. Ja? Ich räume seine Misere aus, ja? Und räume ihm den Dreck hinterher weg. Ja? Jetzt heißt es nicht, dass ich jetzt das totschweigen muss. Natürlich kann ich dann zu der Person gehen und sagen, hey, du hast es nicht ausgeräumt. Ja, es war dein Fehler. Ich habe es aber für dich weggemacht. Ich habe Verantwortung übernommen für deinen Fehler. Da fängt das Evangelium an. Und wenn wir das nicht mal hier in der Gemeinde machen, da brauchen wir ja erst über weitere Schritte gar nicht nachzudenken, im Sinne von, ah, wir gehen raus zu den Menschen, wenn wir schon das hier nicht machen. Jesus sagt ja auch zu dir, ja, es ist dein Fehler, es ist deine Schuld, es ist deine Sünde, du hast sie gemacht, ja, okay, ich habe die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Aber Jesus übernimmt die Verantwortung und räumt es weg für mich. Da fängt das Evangelium an. Und ich kann nicht anbeten Jesus und sagen, du bist mein Gott und dann soll ich mal die Spülmaschine ausräumen von einem anderen. Da sage ich, nee, das ist auch nicht das, was der Apostel Paulus hier meint, ein himmlischer Lebensstil. Sondern es ist genau das, stellt euch vor, jeder würde das machen, würde dem anderen seinen Fehler ausräumen, Verantwortung für den Fehler von jemand anderes übernehmen, ohne jetzt zu sagen, hey, das ist kein Problem, sondern na klar muss man es ansprechen. Und wenn jeder das von uns machen würde, dann würden wir hier die Kultur des Himmels leben. Darum geht es dem Apostel Paulus. Die Gemeinde soll ein Vorgeschmack auf den Himmel sein, dass die Menschen hier reinkommen und merken, hey, das ist hier anders. Das ist die Kultur, der Lebensstil, wie es im Himmel ist. Das, was Jesus für mich getan hat am Kreuz. Das ist das Evangelium. Das ist das, was der Apostel Paulus hier meint. Und Jesus kritisiert das auch. Ja, er kritisiert das zum Beispiel im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ja, da geht der Priester und der Levit in den Tempel, ja, und sie dienen Gott und sie beten Gott an. Aber wo es dann darum geht zu sagen, oh, jetzt muss ich dem helfen, jetzt muss ich mich selbst aufopfern, um dem zu helfen, der zusammengeschlagen da liegt, die Hände mache ich mir nicht schmutzig. Aber der Samariter, der eigentlich nicht zu Gottes Volk gehört hat, der hat sich so verhalten, als wäre er ein Staatsbürger in Gottes Himmelreich. Und das ist das, was der Apostel Paulus hier meint. Das ist ein himmlischer Lebensstil, sich daran orientieren, was Jesus für uns gemacht hat. Er hat sich erniedrigt von der Decke bis zum Boden, aber wir sagen, nö, ich will noch nicht mal hier. Das will ich für andere nicht machen. Jesus hat sich für mich erniedrigt von der Decke bis zum Boden, aber ich für den anderen, dem anderen mal Recht geben oder mal einfach Verständnis zeigen, nein, nein. Eine weitere Frage, die der Text aufwirft, ist, kann man den Himmel auf Erden erleben mitten im Kampf, mitten im Krieg? Ist das möglich? Das ist eine interessante Frage, denn wenn wir weiter in den Text reinschauen, dann geht es jetzt hier auf einmal um kämpferische Handlungen. Der Apostel Paulus benutzt Begriffe aus dem Militär und es heißt, werdet durch nichts von euren Gegnern eingeschüchtert. Kämpft füreinander. Steht einmütig zusammen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Um was geht es hier? Der Apostel Paulus sagt, okay, also wenn ihr zu Gottes Reich gehört als Staatsbürger, dann ist es auch eure Pflicht, Seite an Seite miteinander und füreinander zu kämpfen. Er gebraucht dieses Bild von der Phalanx. Ja, vielleicht kennt ihr es von den Filmen. Da hast du ein Speer in der Hand und ein Schild. Aber dein Schild, das bedeckt nicht nur dich, sondern auch den anderen. Ja, dass du nicht nur dich schützt und nicht nur für dich kämpfst, sondern gleichzeitig schützt du auch den anderen. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, ihr Christen in Philippi, wenn ihr Staatsbürger des himmlischen Königreichs seid, dann stellt euch in einer Reihe auf, kämpft als eine Einheit miteinander und füreinander. Denn der Text deutet darauf hin, dass die Gemeinde Probleme hat, also Feinde hat. Die werden nicht genau erläutert oder erklärt. Aber wichtig ist, dass er sagt, hey, du kannst nicht sagen, ich bin ein Staatsbürger von Gottes Königreich, aber kämpfst nur für dich, dein Schild, oder sagst, hey, der passt mir aber gerade nicht, ich gebe meinem Kollegen hier mal eine, der hat einen Fehler gemacht, oder gibst du von hinten eine. Ihr greift euch doch nicht selber an, untereinander. Es gehört sich nicht. Ihr sollt eine Ausrichtung haben, ein Geist, ein Ziel und kämpft miteinander und füreinander. Was der Apostel Paulus sieht, ist, die Gemeinde in Philippi, er lobt sie, es läuft gut, aber er sieht, dass da Probleme reinkommen könnten und die zwei Probleme sind Egoismus und Geltungsdrang. Ja, die zwei Dinge beobachten die Kommentatoren und sagen, diese Probleme tauchen da auf und dagegen will der Paulus jetzt ankämpfen. Weil wenn du egoistisch bist und Dinge aus Geltungsdrang machst, dann ist diese Einheit in Gefahr. Und der Apostel Paulus sagt, hey, ihr habt Probleme, ihr werdet angefeindet, wahrscheinlich von der Politik oder der Kultur, in der heidnischen Kultur damals. Und er sagt, ey, wenn ihr nicht zusammensteht und zusammenkämpft, erstens, ihr habt keine Chance. Und zweitens ist diese Einheit und das Zusammenkämpfen ein Indiz oder ein Zeichen dafür, dass du auch wirklich zum Königreich gehörst. Ja, es ist ein Zeichen dafür, dass ihr errettet werdet, heißt er, sagt es. Und wenn wir jetzt mal gucken, was für gesellschaftspolitische Themen oder sexualethische Fragen alles auf uns zukommen, und wenn wir uns mal angucken, was gerade in der Gemeindelandschaft passiert, dass Gemeinden sich spalten, ganze Gemeindebünde und Verbände sich spalten, sich streiten, genau das nicht verkörpern, was der Apostel Paulus hier aufgezeigt hat, dann haben wir ein Problem. Dann wird es schwierig. Dann ist wirklich die Frage, hey, kämpfe ich Seite an Seite zusammen als eine Einheit? Kämpfen wir gegeneinander? Zerfleischen wir uns gegenseitig? Was ist der Fall? Wie reagieren wir, wenn die Probleme auf uns zukommen oder diese Fragen? Und darauf spielt der Apostel Paulus an und sagt, einer soll den anderen höher achten als sich selbst. Auch in seiner Meinung. Verständnis zeigen. Sich in den anderen hineinversetzen. Das entschärft viele Dinge. Das ist ein Verhalten, das sich für jemanden gehört, der sagt, ich lebe oder ich bin Staatsbürger des himmlischen Königreiches Jesu Christi. Nicht, hey, ich habe recht und deine Meinung ist falsch und nur meine Auslegung ist richtig. Ist nicht das, was zu dieser Einheit führt, zu diesem einen Geist, zu diesem einen Ziel, wo wir gemeinsam Reihe in Reihe stehen und füreinander kämpfen. Und er sagt, auch wenn ihr das macht, dann müsst ihr euch von nichts einschüchtern lassen, steht im Text. Vor nichts. Ja, der Begriff einschüchtern lassen ist hier so ein aufgeschrecktes Pferd. Ein Pferd, das eine Schlange sieht und aufschreckt und dann wegläuft. Der sagt, wenn ihr so zusammenhaltet, Reihe in Reihe steht, füreinander kämpft, euch verhaltet, so wie es Jesus Christus uns vorgemacht hat, der eine opfert sich für den anderen, er lebt selbstlos, ein Teil Selbstlosigkeit, so wie Jesus, dann ist es der Himmel auf Erden. Und dann erleben wir das sogar mitten, vielleicht im Kampf, mitten in der Krise. Himmlisch leben, geht das? Ja, das geht. Es geht, wenn wir uns Jesus Christus vor Augen halten, seine Person, sein Wesen und das, was er am Kreuz getan hat. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Gemeinde ist die Braut Jesu Christi. Und das heißt, eine Braut ist schön oder sollte schön sein. Und wie werden wir als Gemeinde schön? Wie werden wir eine schöne Braut? Nicht, indem wir uns Regeln vor Augen halten und sagen, danach halten wir uns jetzt. Weil er sagt schon der Apostel Paulus, das Gesetz ist nur dafür da, dass du deine Fehler siehst, aber du kannst dich damit nicht sauber machen. Du kannst nicht den Spiegel nehmen und siehst, oh, da habe ich einen Schmutz und nimmst den Spiegel und verreibst dir den, dann wirst du nicht sauber. Weil der Paulus sagt im Galaterbrief, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Wir kommen ja hier jeden Sonntagmorgen zusammen, weil wir ja ermutigt werden wollen, aber auch, weil wir ja geistlich wachsen wollen. Wachstum. Und Wachstum hat auch oft was mit Schmerzen zu tun. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleiner Junge war, ich hatte solche Beinschmerzen in der Nacht und hat mir meine Mama immer so ein kaltes Tuch genommen und hat die um meine Beine gewickelt. Aber Wachstum hat was auch mit Schmerzen zu tun. Auch ein Muskel wächst, wenn man ihn trainiert, das bedeutet Schmerz. Und Schmerz heißt auch für uns, wenn wir geistig wachsen wollen, dass wir sagen müssen, okay, wir müssen gucken, wo sind wir vielleicht in eine falsche Richtung gegangen. Persönlich, aber auch als Gemeinde. Und wenn wir da nicht wirklich offen, ehrlich reflektieren und vielleicht auch sagen, das war ein Fehler, ja, das ist ein Schmerz, zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, ich lasse das zu, dann brauchen wir hier morgen gar nicht hinzukommen, weil dann passiert kein geistliches Wachstum. Bei den nächsten Liedern können wir darüber nachdenken, wo ist jetzt vielleicht bei mir gerade bei diesem Thema es angesagt, mal Schmerz zuzulassen. Ja, wo ich sage, okay, das stimmt. Vielleicht war mein Fokus nicht immer auf der Person Jesu Christi und habe es so gelebt, sondern vielleicht habe ich jemand anderes vielmehr so die Gesetzestafel um die Ohren gehauen, wenn er einen Fehler gemacht hat, oder habe das, was Jesus da gemacht hat, nicht so ernst genommen, mit der Selbstaufopferung, sich auch mal die Hände schmutzig machen für den anderen. Wo haben wir als Gemeinde auch Menschen verletzt, die hier reingekommen sind und haben nicht gesagt, ah, das ist jetzt hier Himmel auf Erden oder die Kultur des Himmels, sondern viel mehr Ablehnung, Verurteilung und so weiter von uns wahrgenommen. Ohne dass wir das nicht ehrlich machen, werden wir nicht weiterkommen und auch nicht geistlich wachsen. Ich wünsche mir, dass hier Menschen in die Gemeinde kommen und fühlen schon in der Luft und merken, in dem Raum, in der Atmosphäre, hier herrscht eine Kultur des Himmels. Hier herrscht Liebe, Annahme, Offenheit. Wow, das ist anders. Das passiert aber nur, das kann nur passieren, wenn jeder von uns ein kleiner Christus wird und wir alle ein kleines Stückchen Himmel auf Erden leben.